نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Ihr Lieben, bevor wir mit dem neuen Juz anfangen, der ja eine direkte wo es ja direkt weitergeht mit Suratul An'am, also da ist kein thematische Pause oder keine thematische Unterbrechung, sondern es geht direkt weiter mit dem Thema, das wir letztes Mal auch besprochen haben, am Ende von Juz 7. Ich würde aber gerne trotzdem noch auf eine Sache vor allem eingehen, die mir bei der Prüfung aufgefallen ist. Für die Schwester, die Prüfung halt noch nicht geschrieben haben, ist das jetzt halt eine zusätzliche Information, aber die meisten haben sie ja schon geschrieben. Alhamdulillah. Da war eine Frage, dass diejenigen, die ihren Iman nicht mit Dhulm mischen. Und da wurde gefragt, was bedeutet das? Was ist hier Dhulm eben? Also was ist die Bedeutung von Dhulm? Und ich hätte bei wirklich allen erwartet, dass das bei allen klar gewesen wäre, weil wir das ja ganz deutlich im Tafsir auch beschrieben hatten und das Thema auch schon öfter vorgekommen ist, also immer wieder mal vorkommt. Und es hat mich überrascht, dass dafür, dass es so klar war, doch einige diese Antwort eben nicht so klar wussten und da eben einen Fehler gemacht haben. Mit Dhulm ist in dieser Ayah, die ihren Iman nicht mit Dhulm mischen, ist nicht der allgemeine Dhulm unbedingt gemeint, sondern damit ist, laut Hadith, laut Erklärung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist der Schirk gemeint. Ja, und deswegen zitiert man da ja auch dann die Ayah, inna shirka la dhulmun azim, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auch erklärt hat, gewiss Dhulm, wahrlich Schirk ist ein gewaltiger, großer Dhulm, ist das größte Unrecht überhaupt. Ja, dass das bitte allen nochmal klar ist, inshallah. Ich korrigiere es zwar natürlich in der Arbeit auch immer, aber falls jemand das überlesen hat oder jemand nicht klar geworden ist, dass euch das wirklich ganz klar ist. Und das ist eben wieder auch ein Beispiel dafür, dass es eben nicht nur oder manchmal eben nicht reicht, den wörtlichen Text nur zu kennen, sondern auch darüber hinaus eben den Kontext oder die Erklärung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dieser bestimmten Ayah eben auch zu kennen. Ja? Da waren noch ein paar andere Fragen, inshallah, nach und nach kann ich die vielleicht auch mal wieder erklären, aber das ist mir vor allem aufgefallen, weil das eben eigentlich so klar war, was die Bedeutung davon ist. Wir haben das ja ganz klar besprochen und das wollte ich auf jeden Fall nochmal richtig stellen. Ja? Dann fangen wir an, inshallah, mit dem 8. Juz, Lektion 84, Suratul An'am, Vers 111 bis 127. Die Wort-zu-Wort-Bedeutung hatte ich schon hochgeladen, aber ich muss euch den Link noch schicken. Das mache ich dann nachher, inshallah, ja? Den Link von Juz 8, inshallah. Wenn ihr euch erinnert, in Juz 7, die letzten paar Ayat, und das ist halt immer schwierig mit diesen Juz-Unterbrechungen, man denkt so ein bisschen, aha, jetzt kommt ein Thema zu Ende, ist aber überhaupt nicht so. Ein Juz kann dort aufhören, wo gerade ein Thema komplett weitergeht, und das ist in diesem Fall wieder ein Beispiel, wo dieselbe Argumentation oder dieselbe Rede eigentlich geführt wird, nämlich der Mensch wird dazu eingeladen, nachzudenken, zu überdenken. Ihr erinnert euch, Allah subhanahu wa ta'ala sprach von den Pflanzen, dass man sich ihre erste Phase des Herauswachsens betrachten soll und dann auch eben ihre Reifephase, wie das erst grün ist und dann Früchte trägt und so weiter, wie Allah mit seiner Allmacht alles von einer Stufe in die nächste überträgt. Aus der Erde holt er Pflanzen, aus den Pflanzen holt er dann Stämme, aus den Stämmen holt er Zweige und aus den Zweigen dann eben Früchte, dass jede einzelne Phase eben unter Allahs Allmacht steht und darin sind wahrlich Zeichen für diejenigen, die gläubig sind. Und dass Gläubige eben, wenn sie so etwas nicht mehr anschauen, dass das natürlich etwas, eine Auswirkung auf ihren Iman haben wird. Ihr Iman wird vielleicht nicht mehr so eine Art von Überzeugung haben, wie der Iman, der durch Nachdenken und durch Bezeugen eben sein kann. Ein Iman, der von eigener Überzeugung herrührt. Ja, und in dieser Rede geht es also eben weiter. Auch in dem, wenn ihr euch erinnert, die Mushrikin wurden ja auch beschrieben, wie sie nach Zeichen verlangten und sagten, nein, nein, wir schwören ja, wenn jetzt ein Zeichen kommen würde, wenn du uns jetzt ein Zeichen bringst, dann werden wir ja sicherlich glauben. Und da wurde eben gesagt, dass nein, was lässt euch wissen? Vielleicht würdet ihr nicht glauben. Ja, denn sie hatten schon Zeichen gesehen, ich habe euch damals auch erklärt, das war nach der Spaltung des Mondes, dass sie wieder nach Zeichen verlangt hatten. Und nach solch einem Zeichen hatten sie trotzdem nicht geglaubt und trotzdem abgelehnt und verweigert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann dazu eben, so ungefähr, dass nein, wenn ihr das erste Mal schon nicht geglaubt habt, dann was lässt euch wissen, dass ihr dann vielleicht wieder verweigern werdet. Und dass auch Allah es erlauben muss für euch, dass ihr Glauben annehmt und dann werdet ihr überhaupt in der Lage sein, Glauben anzunehmen. Ja, und in dieser Rede geht es also weiter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und heißt, es heißt, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. Wenn wir zu ihnen auch die Engel herabsenden würden. Also wenn, die Zeichen, die sie verlangen, wenn wir ihnen diese Zeichen geben würden und unter diesen Zeichen wären dann, dass wir die Engel höchstpersönlich herabsenden würden, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى und sprechen würden zu ihnen die Toten. Al-Mauta ist Plural von Mayyit. Mayyit ist der Tote, Mauta sind die Toten. Also würden wir akzeptieren, was diese Mushrikin verlangen. Nämlich, und da erinnert euch nochmal, das haben wir letztes Mal besprochen, wo sie ihre stärksten Schwüre geschworen hatten, dass wenn bei Allah, wenn Allah jetzt ein Wunder, ein Zeichen schicken würde, dann würden wir ja glauben. Und Allah antwortet quasi jetzt hier darauf, dass ja, auch wenn wir ihnen Engel schicken würden und sogar die Toten zu ihnen sprechen würden. Und dieses Thema der Engel schicken, das kommt übrigens öfters im Koran. In einer anderen Stelle im Koran heißt es, أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Da heißt es sogar nicht nur, dass die Engel kommen, so da, oder sogar heißt es da, und auch wenn Allah kommen würde, ja, wenn man mit Allah kommen würde und auch die Engel, Qabila, alle vor ihnen versammelt, das ist in Sura 17, Vers 92. In einer anderen Stelle heißt es, Qalu, das lesen wir nachher noch in Suratul An'am, ist das, Qalu len nu'mina. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Wir glauben ja nicht, also das ist ihr Verlangen nach Zeichen, wir werden ja sicherlich nicht glauben, bis uns gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Also wir wollen hier die ganze Palette, Bandbreite der Wunder haben, die den Gesandten Allahs gegeben wurde. Warum werden uns nicht die Engel geschickt? Warum sehen wir nicht unseren Herrn? Also das Thema kam auch schon oft und wird auch noch oft im Koran immer wieder erwähnt werden. Das scheint also etwas sehr Typisches für die Mushrikin Mekkas gewesen zu sein. Und für alle Verweigerer, durchgehend in allen Zeiten, auch bei Musa a.s., ist das seitens Bani Israel immer wieder gesagt worden, warum ihm diese Wunder denn nicht gegeben werden. Okay. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. Das heißt auch im Koran. Ich lese euch gerade die verschiedenen Stellen vor im Koran, wo das immer wieder dieses Thema zur Sprache kommt, dass einerseits Verlangen von großen Wundern seitens der Verweigerer und andererseits die Aussage Allahs, dass nein, auch wenn wir ihnen all das geben würden, wir würden ihnen die Engel versammeln und sie würden alle diese Dinge in Scharen versammelt vor sich sehen, diese würden ja trotzdem nicht glauben. Ja, das hat also nicht mit den Mangeln an Zeichen zu tun, sondern mit Mangel an Talab, Talabul Haqq. Was ist Talabul Haqq? Der Wunsch, das Streben nach der Wahrheit. Das Wollen, dass man die Wahrheit findet. Wenn das fehlt in einem Menschen, dann kann es eine ganze, wie sagt man, Magic Show, ja, eine Show geben, ein Spektakel geben von Zeichen, versammelten Zeichen vor einem. Sie würden es dann doch als Magie, als Augenwischerei, als Gehirnwäsche oder als sonst etwas, würden sie es ja doch abtun. Und das ist etwas, was Allah hier dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und durch ihn uns allen erklärt, dass lasst euch von diesen Dingen nicht beeinflussen oder auch niedermachen oder auch traurig machen, ist eine Art Trost, auch die Allah hier ausspricht, dass ihre Verweigerung hat nichts damit zu tun, dass es dir an Zeichen mangeln würde. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. Und wir alle Dinge vor ihren Augen versammeln würden oder versammelten. Qubula bedeutet zweierlei. Qubula kann einerseits bedeuten, dass man vor etwas, also vor den eigenen Augen etwas versammelt, Muwajahatan, vor dir etwas versammelt wird, genau vor dir, so dass du es klar sehen kannst. Oder auch, wenn etwas in Scharen versammelt wird, also viel vorhanden ist davon, Scharen von Engeln vor ihren Augen wären, Scharen von Zeichen vor ihren Augen versammelt werden würden. Beides kann in der Bedeutung von Qubula enthalten sein. Selbst dann würden sie nicht glauben, ma kanu li yu'minu, sie würden trotzdem nicht solche sein, dass sie glauben würden, illa in yasha Allah, ja, Ausnahme gibt es immer, außer für wen Allah es will. Allah könnte auch so machen, dass er sie alle zum Glauben zwingt, aber das ist nicht die Sunna von Allah, dass er die Menschen zum Glauben zwingen würde, walakinna aktharahum yajhalun. Aber was ist die eigentliche Realität? Es ist nicht so, dass sie Zeichen wirklich wollen und dann wirklich auch glauben würden, nein, sondern die meisten von ihnen handeln oder sind unwissend oder auch handeln oder sind töricht. Yajahalun ist auch ein sehr interessantes Wort, das werde ich gleich erklären. Nochmal, um das nochmal klarzustellen, dieser Vers hat mit den vorigen Versen zu tun. In den Ayat davor haben wir schon gelesen, dass sie bei ihren stärksten Eiden geschworen hatten, dass wenn Zeichen kommen würden zu ihnen, würden sie ja glauben. Und dass die Ayat alle bei Allah sind. Er gibt und schickt die Ayat, wann er will. Es ist nicht in der Hand des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dass er die Ayat schicken kann oder darüber kontrollieren kann oder bestimmen kann, wann etwas kommt, sondern das ist alles in der Hand von Allah. Und so haben es frühere Völker auch schon getan, dass sie nach Zeichen verlangten, um den Glauben abzuwenden. Nicht, weil sie wirklich aufrichtig nur noch dieses letzte Puzzlestückchen brauchten, um die Wahrheit endlich zu erkennen. Dem war nicht so. Sondern die Gläubigen, sobald die Wahrheit vor ihnen kommt, nehmen diese bereitwillig an. Ja, sie stellen vielleicht hier und da Fragen, um etwas klarzustellen, aber sie verlangen nicht nach einem Zeichen, wenn das Zeichen ihnen doch schon in der Form des Koran hier vor allem gegeben wurde. Ja, und nochmal, als sie Shaqqul Qamar, diese Spaltung des Mondes, schon erlebt hatten, danach haben sie all diese Bedingungen noch gestellt, das bring uns doch dies und bring uns doch das. Und auch wenn du uns das bringst, dann wollen wir das und das noch sehen. Ja, das habe ich euch schon mal vorgelesen, wie sie immer nach einem Zeichen nach dem anderen verlangten. Warum ist das so? Warum sagt Allah über diese, dass nein, auch wenn wir all das für diese tun würden und wir ein Zeichen nach dem anderen, sogar die Engel vor ihnen sehen würden? Ja, also nochmal, auch wenn die Engel vor sich, vor ihren eigenen Augen sehen würden, würden diese nicht glauben. Warum ist das so? Und da ein Grund dafür, und das haben wir im Koran auch schon gelesen, ist die Härte des Herzens. Und warum ist ihr Herz so hart? Und eine Erklärung ist unter anderem, es gibt natürlich viele Gründe, warum das Herz hart wird, aber eine Erklärung für diese spezifischen Menschen, die nach Zeichen verlangten und aber trotzdem nicht glauben würden und auch nicht glaubten, wenn wirklich ein Zeichen auch kam, ist ihre erste Verweigerung. Ja, von all den verschiedenen Gründen, die das Herz hart machen, ist eben auch das Verweigern, wenn das Zeichen dann da ist. Auch das macht das Herz hart und ein hartes Herz kann die Wahrheit nicht mehr annehmen. Möge Allah uns die Härte des Herzens uns davor bewahren und unser Herzen weich machen, denn die Weichheit des Herzens zieht die Wahrheit an und nimmt die Wahrheit gerne an, die hat kein Problem damit. Die hat keinen Komplex, die hat keine Verknöcherung, keine Verknotung und sie kann die Wahrheit einfach annehmen. Sie macht kein Ego-Problem daraus, sie macht kein Stolz-Problem daraus, sondern sie kann es einfach annehmen. Und das macht die Weichheit des Herzens. Und die Härte des Herzens eben genau das Gegenteil. Ja, außer für wen Allah will. Was auch hier sehr interessant ist, was die Mufassirin auch hier unterstreichen, ist, was diese Ablehner ja nicht verstehen, und wir leider auch oft wirklich bemerkenswerterweise nicht, was diese Ablehner nicht verstehen, ist, dass die Rechtleitung in Allahs Hand alleine ist. In Allahs Hand alleine ist. Und dass es nicht so ist, dass sie glauben können, wann immer sie wollen. Ja, gib uns nur dieses und dieses Zeichen und dann werden wir entscheiden und wir werden glauben. Das ist nicht so, sondern Hidayah, Rechtleitung, ist in Allahs Hand und er leitet, wen er will. Und deswegen stehen wir 5-mal am Tag vor Allah und bitten ihn demütigst, ihdina sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Denn wir werden geleitet, wenn Allah es uns gestattet, wenn er es uns erlaubt, wenn er uns das schenkt. Ja, und da zeigt sich schon eben diese Arroganz und diese Ablehnung und diese Hartherzigkeit dieser Menschen, dass sie diese Grundlagen über Allah nicht verstehen und sich so hoch wähnen, dass sie wirklich meinen, das ist in meiner Hand, ich kann diesen Schritt gehen, wann immer ich möchte, wann immer ich es entscheide. Ja, und das ist eben ihr hartes Herz, ihre Ablehnung, das Herz, das voller Ablehnung steckt und kein geringster Wunsch in diesem Herzen steckt, die Wahrheit wirklich zu finden. Das ist wie so ein Tank Wasser, ja? Wenn da kein Wasser drin ist, dann ist egal, ob du jetzt halb aufdrehst oder ganz aufdrehst den Hahn, es kommt trotzdem kein Wasser raus. Ja? Genauso diese Herzen, da ist kein Wunsch und Wille nach Iman drin. Da ist keine Liebe zur Wahrheit drin, keine Suche nach Wahrheit. Die sind schon zufrieden mit sich, die wollen gar nicht die Wahrheit finden. Und wenn du jetzt ein Wunder schenkst oder 4 oder 5 oder eine ganze Scharen von Engeln vor ihren Augen erscheinen, sie werden trotzdem nicht glauben. Diese Menschen, die voller Verweigerung stecken, die werden trotzdem nicht glauben. Und das ist etwas, was hier Allah subhanahu wa ta'ala uns über diese Menschen erklärt. Was aber ganz wichtig ist, und das vermischen wir leider ganz oft, das heißt aber nicht, dass wir dieses Urteil oder dieses Bild, was Allah gerade von dem Ablehner, was er hier für uns zeichnet, damit wir das verstehen, damit wir uns vor allem auch davor bewahren können, dass wir nicht zu solchen Menschen gehören. Das heißt nicht, dass wir dann diese Beschreibung nehmen und auf Menschen anwenden können und sagen können, urteilend über diese Menschen, dass, ach ja, Allah hat ja gesagt, manche Leute nehmen dich an und du scheinst ja dazu zu gehören. Habe ich dich nicht schon 5-mal eingeladen zum Dars und du kommst nicht? Du gehörst bestimmt dazu. Allah bewahre, das ist nicht die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über andere Menschen zu urteilen. Er hat die Menschen, auch wenn die sich sogar so benommen haben, bis zum Ende, bis so weit er konnte, immer zur Wahrheit weiterhin eingeladen und nicht über sie geurteilt. Und viele von ihnen sind später auch Muslim geworden und haben den Islam angenommen. Ja? Hier heißt es aber nur, dass man versteht, dass man auf ihre Bedingungen eben, also vor allem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf ihre Bedingungen nicht eingeht, im Sinne von, das meine du ja nicht, dass wirklich sie glauben würden, wenn dieses Zeichen kommen würde, nein, auch wenn wir die Engel vor ihnen versammeln würden und die Toten aufstehen würden und in Tafsir heißt es, mit den Toten ist hier gemeint, dass wenn die Toten aufstehen würden und ihnen auch sagen würden, dass ja, dieser Risala des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist wahrhaftig, auch das würde sie nicht dazu bringen, die Wahrheit anzunehmen, wenn sie nicht selber die Wahrheit suchen wollen. Und das ist der springende Punkt. Wenn sie nicht selber ihr Herz erweichen für die Wahrheit, für das Gute, für das, was wahrhaftig ist und um Allah zu finden. Subhanahu wa ta'ala. Ja, und das ist, was hier erklärt wird. Nicht, dass man das als einen Freibrief für Verurteilung anderer Menschen nimmt. Allah möge uns davor bewahren. Ja, so haben die Sahaba nicht gehandelt. Ja, und also, was macht das Herz eben hart? Dass wenn man ein Wunder, ein Zeichen von Allah sieht, und übrigens, der Koran ist auch ein Zeichen von Allah, jede einzelne Aya ist ein Zeichen von Allah, wenn man das sieht und das erlebt und dann trotzdem verweigert, solche laufen eben Gefahr, dass Allah ihre Herzen dann stempelt und versiegelt und ihnen dann die Fähigkeit genommen wird, überhaupt den Iman anzunehmen. Und das haben wir schon oft natürlich besprochen, welche Herzen stempelt Allah denn, wo natürlich kein Khair drin ist. Von denen Allah weiß, dass diese werden nicht glauben, auch wenn wir sie lassen würden. Allah ist natürlich fern von jeder Art von Ungerechtigkeit. Ja, und das ist eben auch, was wir uns merken müssen für unser eigenes Wohlbefinden, für unser eigenes Erfolg und Wohlergehen. Der Mangel an Liebe zur Wahrheit ist auch schon eine Krankheit. Der Mangel an der Suche oder Liebe zur Wahrheit, dass man nicht gerne Wahrheit finden möchte, dass man kein Interesse daran hat, dass es einem gar nicht so wichtig ist. Das ist an sich für sich genommen schon ein Verbrechen. Und wirklich, wenn im Koran, wenn ihr mal so das so zusammenfassend mal euch erinnert, was im Koran so über die Leute gesagt wird, die in Jahannam eingehen, die in der Hölle bestraft werden. Das sind durchweg sind das Leute, die beschrieben werden als arrogant, als sehr hochmütig, als sehr hartherzig, als Verweigerer, und zwar konstante Verweigerer der Wahrheit, als solche Menschen, die kein Interesse an Wahrheit hatten, die weder zugehört haben, die noch gesehen haben und noch irgendwie aufgenommen haben in deren Herzen, wenn es um die Wahrheit ging. Für alles andere hatten sie ein offenes Ohr, aber für die Wahrheit waren sie komplett zu. Nicht mal eine Chance gegeben, dass okay, erzähl mal, ich überlege mal, ob ich das richtig finde oder nicht. Und das wirft Allah eben diesen Menschen vor, dass nein, ich habe euch mit gewissen Dingen ausgestattet. Mit Herz, mit Gehör, mit Augen. Ihr habt mehr Fähigkeiten als die anderen Lebewesen in der Schöpfung. Und was habt ihr damit gemacht? Das ist also eine Pflicht auf den Menschen, diese Dinge so einzusetzen, dass er wenigstens sich bemüht, die Wahrheit zu finden. Wenn es ihm dann schwer gemacht wird und die Wahrheit schwer zu finden ist und keiner da ist, der ihm die Wahrheit erklärt und wirklich ihm nur falsche Bilder dargestellt werden und er trotz Bemühungen nicht an die Wahrheit herankommt, dann weiß Allah über ihn besser Bescheid. Allah wird keinen zu Unrecht bestrafen oder behandeln. Ja, Allah ist fern von Unrecht. Er hat sich selber Unrecht haram gemacht, verboten erklärt. Ja, aber das ist eine Pflicht des Menschen, dass er, soweit er vermag, die Wahrheit wenigstens nach ihr strebt. Das ist wirklich auch so, wenn jemand, dass du jemanden auch mit Zeichen dann nicht dazu bringen kannst, wenn er gar nicht diese Talabul Haq im Herzen trägt. Wenn jemand keinen Hunger hat zum Beispiel, der ist voll, ja, bis oben, da kannst du ihm noch so schmackhafte und dekorative und schön anzusehende Speisen auf den Tisch vor ihm stellen. Er hat daran kein Interesse. Ja, er sucht sogar nach Auswegen, er will spazieren gehen oder irgendetwas zur Verdauung beitragen, einen Tee trinken oder irgendetwas tun, damit er das schon Gegessene verarbeiten kann. Ja, er will nicht noch mehr. Er ist schon voll. Und wenn jemand aber Hunger hat, strebt, er sucht, er spürt diese Leere im Magen, dann schaut er in Töpfe, dann geht er rum und versucht rauszufinden, wo es was zu essen gibt. Er wird dann schon aktiv werden, um seinen Hunger zu stillen. Und so ist das auch mit dem Streben nach Wahrheit. Möge Allah uns ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit geben und uns dieses Streben auch erfüllen, indem er uns die Wahrheit erkennen lässt und immer mehr erkennen lässt und darauf standhaft sein lässt. Ja, walakin aktharuhum yajhalun, das ist auch ein sehr interessantes Wort. Jim halam, jahil, sagen wir ja auch so salopp für den Unwissenden, wenn jemand nicht weiß. Jahala wird in drei Aspekten so unterteilt. Also es gibt verschiedene Aspekte, von wie jemand jahil sein kann. Erstens, wenn jemand geradeaus ohne Wissen ist, dann ist er unwissend, jahil, er weiß nicht. Ja? Ob er jetzt was dafür kann oder nicht kann, das ist erstmal egal. Ja, er ist unwissend, er ist ohne die Information, er ist ohne Wissen. Dann sagt man auch Jahala oder Jahil zu jemandem, also man sagt nicht zu jemandem, aber das ist der Zustand, in dem derjenige sich befindet, dass wenn jemand über etwas Falsches denkt, falsches Wissen hat, eine falsche Wahrnehmung hat, auch das ist Jahil. Ja, er denkt zwar, er hat Wissen, aber ist komplett falsch. Auch das ist Jahil. Und genauso auch, wenn jemand zwar Wissen hat, aber er handelt nicht richtig. Also er tut etwas und gibt dieser Situation aber, dieser Handlung, nicht ihr Recht. Und tut es auf eine Weise, wie es nicht sein sollte. Auch das nennt man sogar Jahil. Und in all diesen drei verschiedenen Nuancen der Bedeutung des Wortes kann da also gemeint sein, dass die meisten von ihnen wissen nicht. Also entweder wissen sie wirklich nicht, überhaupt nicht, oder sie denken, sie wüssten, aber es ist falsch, was sie denken. Es stimmt nicht, dass Allah Partner hat. Es stimmt nicht, dass Allah Töchter hat. Allah ist nichts gleichzusetzen. Das ist falsch, was sie denken. Oder sie wissen zwar irgendwo insgeheim, sie haben die Wahrheit auch irgendwo erkannt, aber sie handeln nicht danach. Und auch das ist dann Jahil. Ja, sie geben der Situation, der was verlangt wird, nicht ihr Recht. All das ist, kann gemeint sein mit Jahil. Ja, und deswegen nochmal, wir fassen zusammen, soll man bei Allah Zuflucht suchen vor der Härte des Herzens, dass man Wahres sieht, eine Wahrheit sieht und sie dann nicht annimmt. Und ich rede jetzt hier nicht nur von großen Wahrheiten über Allah und über Yom al-Qiyamah und so weiter, sondern auch manchmal kleine Dinge. Über uns selber zum Beispiel, das fällt uns besonders schwer. Ja, eine Wahrheit, die vielleicht ein Mitmensch, ein Kollege, ein Familienmitglied dir vielleicht über dich selber sagt, die dich vielleicht verletzt im ersten Moment, aber wenn du vielleicht dann mit kühlem Kopf nochmal drüber nachdenkst, ist das vielleicht dann doch wahr. Ja, stimmt, ich bin so manchmal. Ja, und dann nützt es dir auch selber. Und dann wird das Herz weich und dann gibt Allah dir die Möglichkeit auch, dich wirklich davon reinzuwaschen, wenn es etwas Schlechtes war zum Beispiel. Ja, und wenn das Herz einmal hart ist, diese Verweigerung eben, dann kann auch das größte Wunder vor den Augen passieren, wie der Koran, der heutzutage so weit verbreitet ist, in allen Farben und Formen gehandelt und geschickt und weitergegeben wird und trotzdem die Herzen der Menschen dafür sich aus verschiedenen Gründen nicht erweichen. Ja, und das ein Grund ist sicherlich davon auch, dass sie ihn nicht verstehen oder keinen Zugang dazu haben. Ja, und natürlich, das müssen wir auch festhalten, wenn hier gesagt wird, in Tafsir, das waren die Mekkaner, die Mushrikin von Mekka, dann sind natürlich nicht alle Mushrikin gemeint. Ja, das ist klar, das werdet ihr in Sira auch sehen und lesen. Das waren manche ihrer Führer. Ja, und gerade in der mekkanischen Gesellschaft, wie in den meisten Gesellschaften der früheren Zeit, war es eine sehr hierarchische Gesellschaft. Das heißt, es gab Folger. Man könnte argumentieren, heute ist es eigentlich auch so, aber okay. Es gab eben Führer und die haben eben bestimmt, dass jetzt ziehen wir in den Krieg, alle sind mitgezogen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir dies und jetzt nehmen wir eben den Islam an oder eben nicht. Und die Stammesgefolgschaft ist halt dem Führer gefolgt. Ja, also dann sind hier vor allem die Führer gemeint, die eben aktiv diese Bedingungen auch gestellt haben, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und nicht unbedingt die Folger. Den Folgern wird dann eben hier vorgeworfen, dass sie nicht ihren eigenen Kopf gebrauchen und selber für sich versuchen, die Wahrheit zu finden. وَكَذَلِكَ und so, كَذَلِكَ heißt so oder derart, auf diese Weise, ja, also gleich wie diese ist auch die nächste Situation. Das ist damit gesagt. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ haben wir gemacht für jeden Propheten. Also hier wird dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass schau mal, das ist nicht nur für dich so, sondern wir haben das für jeden Propheten so gemacht. Was nämlich? Aduwan shayatin al-insi wal-jinni. Wir haben gemacht Feinde von den Shayatin al-ins, von den Satanen der Menschen und von den Satanen Teufeln der Jinn. Wir haben das gemacht, dass es Feinde von diesen zwei Kategorien für jeden Propheten gibt. Und gemacht heißt hier im Sinne von, wir haben es zugelassen, wir haben es erlaubt. Weil wenn Allah nicht wollte, wer könnte es wagen, einen Propheten zu befeinden? Wer könnte es überhaupt wagen, irgendeinen Akt des Ungehorsams zu tun, wenn Allah es nicht zulassen würde? Also Ja'alna im Sinne von, Allah hat es zugelassen, erlaubt, er lässt es so. Ja, er lässt es so sein. Und Aduwun ist eigentlich Singular von Ein, Dal, Wau, Adu. Übertreten heißt das eigentlich und dann eben befeinden, weil wenn du die Grenzen übertrittst gegen jemand anderen, dann ist das auch die Befeindung des anderen. Adu ist der Feind, aber hier wird das als Kollektivum quasi gebraucht, das Feind an sich, ja, Feinde. Deswegen können wir auch im Plural übersetzen. Ja, Plural ist damit gemeint. Feinde von den Shayatin, Shayatin, das Wort haben wir schon oft erklärt, Teufel, Satane, von den Ins und den Jinn, von den Menschen, Ins, Insan kommt auch daher, der Mensch, wal Jinni und von den Jinn. Das sind alles alte Wörter, haben wir alle schon besprochen, müssten euch eigentlich alle klar sein. Was machen diese Feinde? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Die geben einander ein. Und zwar auf eine verborgene und nicht geheim, aber nicht wahrnehmbare Art und Weise. Yuhi kommt von wauha, ja. Das Wort wahi, Offenbarung, kommt auch daher. Und yuhi von Wahi, wie ich eben sagte, heißt wörtlich, jemanden auf eine verborgene, nicht wahrnehmbare Art und Weise etwas mitteilen. Also einer sagt dem anderen, aber kein anderer bekommt das mit. Wie zum Beispiel der Prophet hat Wahi bekommen von Jibril, alaihissalam, aber um ihn herum saßen manchmal Leute und die haben das nicht wahrgenommen. Die konnten das nicht hören und auch nicht sehen. Nur der Prophet hat das gehört oder gesehen. Und manchmal auch gehört und gesehen, je nachdem, in welcher Form Jibril a.s. zu ihm gekommen ist. Ja, das ist Wahi. Das ist die wörtliche Bedeutung von Wahi. Und dann in der islamischen Terminologie natürlich Wahi, was Allah über Jibril, den Propheten Muhammad a.s. überbracht hat. Ja, und das machen eben jetzt hier im wörtlichen Sinne. Ja, nicht, dass man denkt, okay, die haben also auch Wahi. Gibt Allah den hier also ein? Nein, a'udhu billah, natürlich nicht. Es gibt eben die islamische Wahi als Term, von Allah über Jibril zu Muhammad s.a.w. oder zu anderen Propheten früher. Und dann eben Yuhi im wörtlichen Sinne auf geheime, nicht merkbare Art miteinander kommunizieren. Und das machen diese Shayatin al-Insi wal-Jinn miteinander, einer zu den anderen, der Shaytan der Jinn geht zu den Menschen, den Shaytan der Menschen und gibt ihm Waswasa, Einflüsterungen, Lügen, Gedanken ein, die natürlich übler Natur sind. Einer den anderen. Ja? Ba'duhum ila ba'din. Die einen von ihnen zu den anderen, also einander, würden wir im Deutschen sagen. Was geben sie denn einander ein? Zuchruf al-qawli gurura. Sie geben einander Zuchruf. Zuchruf sagt man für, Zuchruf kommt von sei kha. Ist ein vierradikaliges Wort. Sei kha ra fa. Und Zuchruf sagt man zu wörtlich alles, was glittert und glänzt. Ja, also schön anzusehen erstmal. Wenn etwas glittert, glänzt, man sagt Suchruf auch für Gold zum Beispiel. Ja, Suchruf sagt man auch für irgendetwas, was die Höchstmaß an Schönheit erreicht hat. Wenn etwas sehr schön ist, glänzendes. Ja, wenn Gold zum Beispiel, wie ich eben sagte. Und wenn es für die Rede gebraucht wird, dann heißt es, eine solche Rede, die schön wirkt, die schön aussieht, sich gut anhört. Aber das heißt nicht, dass sie wahr sein muss. Ja? Also wir reden hier nur von dem Eindruck, nicht von dem Sein. Ja? Suchruf ist etwas, was gut und glänzt und ja, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt eben, wie man im Deutschen ja auch schon sagt. Das sieht zwar schön aus und hört sich schön an, aber es kann auch gegen die Wahrheit sein. Zuchruf al-Qawli, schöne, glitzernde Rede, wortwörtlich, aber prunkende Rede ist damit gemeint, gut anhörende Rede. Al-Qawli, und was ist das in Wahrheit für eine Rede? Rurura, trughafte. In Trug geben sie sich einander diese Rede ein. Trug, Rurur, etwas so aussehen lassen, wie es nicht ist. Und zwar auch im Sinne von etwas, ja, damit etwas attraktiv ist, ja, damit man Leute auch anzieht dazu. Trügerisch, Illusion machen. Ja, das Wort hatten wir auch schon einige Male. Heißt also, alle Propheten, und Allah hat das so zugelassen, wenn Allah wollte, würde es nicht so sein, alle Propheten haben immer schon, o Prophet, sei getröstet, ja, Muhammad s.a.w. wird hier auch irgendwo getröstet mit dieser Aussage, immer schon Feinde von den Shayatin. Und Shayatin, Teufel, Satane, gibt es eben nicht nur von den Djinn, die Wesen, die wir eben nicht sehen und wahrnehmen, die Geisterwesen hört sich so seltsam an, ja, wir haben zu viele Märchen wahrscheinlich gelesen, aber Djinn, sage ich mal, ja, ihr wisst, was damit gemeint ist, von den Wesen der Djinn, sondern eben auch, es gibt Shayatin von den Menschen. Ja, und Shaitan im Allgemeinen beschreibt wörtlich eine solche Person oder Wesen, wenn es von Menschen ist, Person, und wenn es von den Djinn ist, dann eben Wesen, ja, eine solche Person oder Wesen, der rebellisch, ungehorsam und übel ist. Ja, also böse wirklich ist. Das sagt man zu einem Shaitan. Ja, wenn wir Shaitan sagen, meinen wir meistens so diese Djinn-Wesen eben, die Shayatin der Djinn sind damit meistens gemeint. Aber hier sagt Allah uns eben auch, dass man Shayatin auch aus den Menschen hat, die eben ungehorsam, rebellisch und übler Natur sind. Bösartig, böshaftig. Ja, das ist allgemein jemand, der ein Shaitan ist. Möge Allah uns vor ihnen bewahren. Ja, Qatada sagte zum Beispiel auch, dass es gibt Teufel, Satane unter den Djinn und unter den Menschen, die einander Eingebungen machen. Die arbeiten quasi zusammen. Der eine gibt dem anderen ein und der wieder dem und so arbeiten sie zusammen. Und Allah weiß darüber am besten. Ja, wie das jetzt genau ist, nochmal, das ist zu einer bestimmten Ausmaß auch Ilmul Ghaib, weil die Djinn sind in der verborgenen Welt, wir können sie nicht sehen. Deswegen bitte alle solche Fragen, dass okay, wie läuft das denn genau ab und wo gehen die wann und wie sieht das dann aus und wie reden die miteinander? Allah weiß es. Allah weiß es und die wissen, dass die das machen. Wir wissen nur, wir wollen uns davor schützen. Ja, das ist wichtig für uns. Allah möge uns nützliches Wissen geben und nützliches in diesem Augenblick für uns, wie kann ich mich davor schützen? Ja, was können wir dagegen tun? Wie muss ich damit umgehen? Und das bringt Allah uns in den folgenden Ayat, inshallah, bei. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte auch über Shayatin, dass bei Shawkani ist diese Aussage, Allah weiß darüber am besten Bescheid, die fand ich aber sehr interessant, dass bei Imam Shawkani sagt Ibn Abbas radiallahu anhu, oder wird zitiert, dass die Shayatin, weil man sagt ja auch Djinn, ja, und wir wissen aus dem Koran, dass Djinn können auch Muslime sein, gibt es auch sehr Rechtschaffene, die den Koran hören und weitergeben und so weiter, in Surah Djinn zum Beispiel, Surah al-Djinn, und Ibn Abbas erklärt das so, dass er sagt, die Shayatin sind die Kinder von Iblis. Ja, und die sind quasi durch und durch übel und bösartig und böshaftig. Boshaftig. Die sind die Kinder von Iblis und die sterben auch mit ihm. Das heißt, die haben also nicht diese Lebensspanne, ja, diese normale Kreislauf von geboren werden, sterben und so weiter. Ist ein bisschen anders wohl bei denen. Allahu alam, Ibn Abbas sagt das so. Und die sterben auch mit Iblis, sind quasi seine Armee. Und die Djinn, die Schöpfung, die Allah erschaffen hat und die auch, wie sagt man, mit denen Dauer gemacht wird, die auch Koran vernehmen, die Djinn, die sterben auch, also eben nicht so wie die Kinder von Iblis, dass sie halt sehr spät sterben, sondern die sterben eben anders. Und von ihnen gibt es eben Kafir wa Mu'min. Ja, von den Djinn gibt es Glaubensverweigerer und gibt es auch Gläubige. Und von den Shayatin natürlich gibt es keine Gläubige. Deswegen heißen sie ja Shayatin. Ja, also von den Djinn gibt es auch Shayatin, aber die Djinn selber sind nicht alle Shayatin. Dass wir diesen Unterschied auch nochmal klar festhalten. Ja, und deswegen nochmal diese Angst vor Djinn oder dass man sich unwohl fühlt, wenn man darüber redet, das muss überhaupt nicht sein. Die müssen vor uns Angst haben und die sollen sich vor uns zurückziehen. Und je mehr der Mensch Angst vor ihnen hat, desto stärker macht er sie. Das haben wir damals in Suratul Djinn auch miteinander gelernt. In einem Hadith bei Imam al-Jazairi wird das zitiert von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es gibt keinen einzigen von euch, ohne dass für ihn ein Gefährte von den Djinn gemacht wurde. Und ein Gefährte von den Engeln. Sie sagten, und auch du, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, hast du das auch, ein Gefährte von den, ja, also sie meinten den Gefährte von Djinn natürlich. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, auch ich, Aber Allah hat mir gegen ihn geholfen und er hat den Islam angenommen. Fa'aslama. Das heißt, kann jetzt heißen, er hat den Islam angenommen oder es kann auch heißen, er hat sich ergeben. Beides kann damit gemeint sein. Und deswegen, in einer anderen Überlieferung heißt es dann auch, der Gesandte Sallallahu sagte dazu noch, und er gebietet mir nichts außer Gutes. Also der Djinn, der ihm, der anderen Menschen also normalerweise Übles eingibt, der ist beim Gesandten Allah quasi umgepult, ja, und er hat ihm also nur Gutes eingegeben. Aber ansonsten, alle Menschen haben damit also zu kämpfen, dass sie gute Eingebungen haben, von den Engeln oder von sich selber auch, ja, je nachdem, in welche Richtung man sich selber entwickelt, und auch von den Djinn, ja, und das sind hier dann die Djinn wahrscheinlich, die Shayatine sind, wenn sie denn dann nur Übles gebieten, dass sie eben Schlechtes auch eingegeben bekommen. Was aber natürlich, manche sagen dann, ach so, das ist ja dann nur der Djinn und ich bin ja komplett raus und unschuldig und ich muss dann quasi mich nur vor dem schützen. Nein, das eigene Nafs und die eigene Seele hat natürlich auch Anteile am Schlechten. Und die kann natürlich auch die Aufgabe eines Shaitan übernehmen. Deswegen heißt es ja Shaitan, Shaitan al-Ins oder Shayatin al-Ins. Ja, und da muss man natürlich auch aufpassen. In jeder Hinsicht muss man sich also vor diesen Dingen schützen. In jeder Hinsicht. Sie geben einander also schön glänzende, glitzernde Rede ein. Glänzend eher, nicht glitzern. Glänzende Rede ein. Zuhruf al-Qawli. Zuhruf sagt man also zu solch einer Rede, die schön wirkt, aber gegen die Wahrheit geht. Ja? Und dazu gehört jetzt alles, was gegen den Propheten, gegen den Propheten, gegen Propheten allgemein, gegen Wahrheit, gegen Religion, gegen frommes Benehmen, gegen Frömmigkeit, gegen gottesdienstliche Handlungen. All das, was gegen Sirat al-Mustaqim geht, gegen den Din, gegen Islam, gegen Wahrheit geht. All das, was wir heute in modernen Begriffen vielleicht Propaganda oder Lügen oder Verleumdung nennen würden, all das ist dieselbe Schublade, Zuhruf al-Qawli Ghurura. Ja? Die Ulama erklären auch, Zuhruf al-Qawli Ghurura ist die Lüge, die so geschmückt wurde, dass sie jetzt schön aussieht. Und Ghurur auch, wie gesagt, für Illusion, etwas, was falsch ist, auf nichts basiert. Batil, erklären die Ulama auch. Also ist nichts, ist wie eine riesen Luftblase. Ja, die glitzert schön im Licht und macht diese Farben, aber wenn du einmal dagegen piekst, bleibt nichts davon übrig. Nichts, gar nichts. Ja, und das ist Batil. Es wird groß aufgeblasen und riesen Gewese und ist in allen Nachrichten vielleicht auf Seite 1, ja, oder wird am Anfang berichtet, aber wenn du nachforschst, ist da gar nichts. Komplett nichts, sogar das Gegenteil ist manchmal die Wahrheit. Ja, also nicht nur, dass etwas übertrieben dargestellt wurde, sondern da war gar nichts, was so hätte dargestellt werden können. Ja, und wem gefällt sowas, der eben nicht an Wahrheit interessiert ist? Der mag sowas, so etwas hören. Und der ist dann auch ein leichtes Opfer für diese Shayatin. Ja, dazu komme ich aber gleich noch. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Das müssen wir erst vor allem verstehen. Wenn Allah, dein Herr, wenn dein Herr gewollt hätte, لَوْ شَاءَ, er will also nicht, wenn er gewollt hätte, dann hätten sie es nicht getan. Dann würde es all das nicht geben, all das, was uns so den Schlaf raubt und wirklich manche von uns sogar auch depressiv macht. Ja, das, was in den Nachrichten kommt und was alles gesagt wird und das stimmt doch gar nicht und warum und dies und die mache ich ja fertig und die gegen die sollte man vorgehen und gegen die sollte man, wie sagt man, boykottieren und nicht mehr kaufen und all dies. Und das kann ja alles, für sich genommen, können das alles wertvolle Schritte sein, um wirklich gegen etwas, auf vernünftige Art und Weise natürlich, vorzugehen. Das mag ja sein. Aber, dass man sich selber davon runterziehen lässt und traurig machen lässt und durch diese Trauer dann gelähmt wird. Gelähmt in dem Sinne, dass man selber den Genuss am Islam, an der Religion, an der Wahrheit, die man ja genießen darf, dass man selber den Genuss, die Dankbarkeit dafür verliert, weil man nur noch die Probleme sieht, die das Ganze mit sich bringt. Ja, Leute reden gegen dich oder gegen deinen Propheten oder gegen deine Religion oder gegen das, was dir am heiligsten ist. Und das lässt dich dann gar nicht mehr dankbar sein für die Tatsache, dass Allah dir vielleicht Rechtleitung geschenkt hat. Das darf nicht passieren. Ja, das darf nicht passieren, wenn man vernünftig überlegt, wie man gegen gewisse Dinge sprechen kann, bestimmte Anschuldigungen vielleicht ungültig machen kann, das natürlich hat seinen Platz und jeder, der dazu fähig ist, das ist auch wichtig, Fähigkeit, der sollte auch etwas tun, wovon er denkt, wirklich, dass es Nutzen bringt, nicht mehr Schaden als Nutzen. Das sind alles Prinzipien, die man mit natürlich beurteilen, bei der Beurteilung mitspielen müssen. Ja, das hat die aber jetzt erstmal nicht, was wir vor allem hier verstehen müssen, was wir hier erst vor allem verstehen müssen, wie gehe ich persönlich damit um? Aha, Allah will das. Wenn er wollen würde, würde das alles nicht passieren. Das heißt, wenn Allah etwas zulässt, was ist das dann? Das ist dann eine Prüfung für mich. Allah will das so. Dass mein eigener Prophet, der mir lieber ist als mein Vater und mein Sohn und meine Eltern und meine Kinder, dass ihm etwas gesagt wird, was unerhört ist, Allah hat das zugelassen. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich versuche mein Bestes, das nicht zuzulassen, etwas dagegen zu tun, dem etwas entgegenzusetzen, soweit ich kann, soweit ich fähig bin. Ich bin nicht zufrieden damit, mir tut es weh, aber Allah hat das zugelassen. Das ist eine Prüfung von Allah. Fadharhum. Jetzt schaut mal, was Allah sagt. Lasse sie. Also lasse sie. Hier wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal direkt angesprochen, fadharhum, Singular, aber durch ihn natürlich auch wir alle. Wa ma yaftarun, lasse diese Menschen, die das machen, diese Shayatin, der Dschinn und der Ins, die das machen, lasse sie auf ihren Zustand und lasse auch das, alles, was sie an Lügen erfinden. Yaftarun, eine Lüge ersinnen. Etwas erfinden, was nicht wahr ist. Alles passiert durch Allahs Willen und seine Entscheidung. Auch, dass jeder Prophet immer schon Feinde gehabt hat von den Shayatin, ob das von den Dschinn war oder von den Menschen. Und Allah gebietet hier uns also mit Dharhum als allererstes Geduld im Angesicht dieser Prüfung. Geduld auch von gegenüber den Schaden derer, die mit Shaitan oder selber sogar Shaitan sind und die für das Üble arbeiten. Allah möge euch Genüge sein. Allah wird dir Genüge sein, habe du Geduld gegenüber dem, was diese tun. Ja, und hier nennt wirklich Allah ein großes Grundprinzip, eine große goldene Regel des Lebens, dass, eine große Wahrheit erstmal, dass immer, wenn jemand aufsteht, um zu Allah zu rufen, aufrichtig, auf richtige Art und Weise, dann gleichzeitig der Shaitan wird aktiv. Das kann nicht anders sein, dass jemand aufsteht, um zu Allah zu rufen, als allererstes die Propheten und dann ihre Folger und Helfer, ohne dass der Shaitan gleichzeitig, wenn nicht er schon sogar vorher vielleicht schon aktiv stand, auch gleichzeitig aktiv wird. Und diese Shayatin sind nicht nur von den Dschinn, sondern können auch von den Mitmenschen sein. Ja, wie Ibn Abbas sagte, der Shaitan ist jeder Rebell und jeder Ungehorsame. Ja, Ibn Abbas geht sogar so weit, dass jeder, der ungehorsam ist, ja, er meint natürlich bestimmt zu einem gewissen Ausmaß, sonst wäre jeder Mensch ein na'udhu billah, Allah bewahre uns. Ja, Ungehorsam passiert natürlich jedem, aber Rebell und Ungehorsam. Ja, der will gar nicht, der will diese Ketten von Gehorsam oder Ergebung, der hat die abgestreift. Ja, der rebelliert gegen die Wahrheit. Der will damit nichts zu tun haben und ist ungehorsam gegenüber Allah und was geboten wird. Ja, und diese benutzen dann also Lügen, die sich wunderbar anhören, die total anziehend sind, wo man gerne hinhört. Ja, das wird so präsentiert, als ob da gerade was ganz Wichtiges passiert ist, als ob der andere dir Gutes will. Ja, ich will dich ja nur schützen, pass auf vor diesem Propheten, geh da nicht hin. So haben die Muschrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch gehandelt. Geht nicht dorthin, der hat eine Rede, die wird euch verzaubern. Wie dieser eine Sahabi, der dann wirklich so Angst bekommen hat, dass er sich die Ohren mit Watte zugestopft hat. Der hatte so Angst, dass er verzaubert wird. Bis er dann irgendwann dachte, dass, Moment mal, ich bin ein erwachsener Mann, habe ich jetzt so Angst, dass jemand mir was erzählt? Ich kann selber auf mich aufpassen. Dann hat er die Watte rausgenommen, hat angehört, was der Prophet zu sagen hatte und fand dabei nichts Schlechtes. Ja, und das wird so ein Lügennetzwerk. Das ist sogar zur Zeit des Propheten passiert. Mit den wenigen Mitteln, die damals die Menschen hatten. Kein Radio, kein Funk, kein Netz, kein Internet, kein nichts. Und trotzdem gab es damals schon ein Netzwerk aus Verleumdung und Lügen. Bis dass die Leute sogar Angst hatten, aus anderen Städten Angst bekommen haben, wer ist dieser Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wie muss es dann jetzt wohl sein, wo jeder, ja ein Privatmensch, mehr Mittel hat, um seine Botschaft zu verbreiten in der Welt, als damals vielleicht Staatsoberhäupter hätten? Ja? Und trotzdem sagt Allah, wie soll also der Da'i, der Prophet, und die Da'i sind die, ja, diejenigen, die die Aufgabe der Propheten versuchen auch weiterzuführen, mit ihren wenigen Mitteln, wie soll also dieserjenige damit umgehen, wie soll man darauf antworten? Soll man jetzt darauf eingehen, auf jede einzelne Lüge eingehen und sich darüber aufregen und Haare raufen und soll man da deswegen depressiv werden? Nein, Allah sagt, lasse sie. Und man soll sich selbst dem Schutzer Allahs empfehlen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja, und das ist eine Natürlichkeit und die Leute des Glaubens haben das immer schon verstanden. Ja, dass der Glaube, der Aufrichtige, der Rechtschaffene, ja, dass der wahre Glaube, nicht, dass man selber sich identifiziert mit etwas, was gar nicht Glaube ist, da muss man auch aufpassen. Ja, zur Zeit des Propheten gab es auch schon Munafiqin, die nicht aufrichtig waren, die den ja, Umhang des Glaubens über sich gestreift hatten, ohne im Inneren Aufrichtigkeit zu tragen. Und die kamen sich auch sehr befeindet vor. Ja, das ist ja auch so, dass man quasi jede Feindung, Anfeindung schon als Lob auswertet, dass, ach Gott sei Dank, das muss ich ja wahr sein. So ist es auch nicht. Ja, also man muss sich vorher schon überprüfen, ist das denn überhaupt wahr, was ich da glaube und ist das auch wirklich richtig? Ja, aber nehmen wir das mal erst als Voraussetzung, dass ja, wenn für Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit vorhanden ist, dann wird es auch befeindet werden. Die Shayatin stehen in Abwartung schon. Wie Waraqa bin Nawfal auch sagte, ganz am Anfang der Wahi, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die erste Wahi empfangen hatte und mit seiner Frau dann zu dem Verwandten von Khadija radiallahu anha, die gingen, oder Khadija nahm ihn mit, sallallahu alaihi wasallam. Und was sagte Waraqa bin Nawfal? Ja, dass keiner vor dir ist mit einer solchen Botschaft gekommen, ohne dass sein Volk ihn befeindet hätte. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wunderte sich, der hatte da gar nicht mit gerechnet und sagte, mein Volk wird mich befeinden, mein Volk wird mich vertreiben. So ungefähr hieß es. Also, ja, mich, weil er war der Liebling in seinem Volk. Jeder liebte ihn, jeder mochte ihn. Er kam aus einer der besten Familien. Und er war für sich alleine genommen, eine Person, die von jedem geehrt und geschätzt und geliebt wurde. Mein Volk wird mich vertreiben? Und das ist so. Ja, die Shayatin sind sehr aktiv. Die sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ja, sind sie damit beschäftigt, ein solches Trugbild aufzubauen, dass dahinter die Wahrheit verschwindet. Und das ist eine Mühe, die man auf sich nehmen muss, um hinter dieses Trugbild zu schauen. Um dahinter zu schauen und die Wahrheit trotzdem noch zu erkennen. Ja, in einem Hadith heißt es auch bei Ahmad und Nisai, wird das überliefert, dass Abu Dharr radiallahu an saß einmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein längeres Hadith, ja, ich fasse es euch mal zusammen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, das hast du gebetet, o Abu Dharr? Und er sagte, nein. Er sagte, geh und bete. Er hat gebetet, kam zurück und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, hast du Zuflucht gesucht bei Allah vor den Shayatin al-Jinni wal-Ins, vor den Shayatin der Jinn und der Ins? Ich sagte, ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hell lil-Insi min Shayatin? Ja, o Gesandter Allahs, haben die Menschen auch Shayatin? Gibt es Shayatin von den Menschen? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, na'am, hum sharru min Shayatin al-Jinni. Ja, und sie sind schlimmer als die Shayatin al-Jinn. Die Shayatin al-Ins sind schlimmer als die Shayatin al-Jinn. Und die Ulama erklären das, dass sie sagen, dass ja, weil in den Hadithen wird uns ja gesagt, dass wenn man zum Beispiel Adhan hört oder Adhan macht, oder wenn man Dhikr macht, wenn man Allahs gedenkt, wenn man, ja, also betet und all diese Dinge, dann verschwinden die Shayatin al-Jinn und kommen erst wieder, wenn man damit aufgehört hat. Ja, Sahih Hadith, haben wir schon oft gelesen. Die Shayatin al-Jinns aber, die gehen sogar dann nicht. Ja, die bleiben dann sogar auch sitzen. Ja, die mögen das vielleicht nicht und ja, manchmal entfernen sie sich auch. Aber es kann eben auch passieren, dass sie trotzdem da bleiben und trotzdem weiter aktiv bleiben und immer noch in diesen Runden sitzen bleiben, in diesen Gesellschaften sitzen bleiben und trotzdem weiter ihr Unwesen treiben. Ja, und deswegen, man muss sich davor schützen, was man dir so sagt, muss man auswerten, was du so hörst, musst du erst auswerten, einordnen, ob es wirklich richtig ist, ob es vernünftig ist, ob es wahrhaftig ist, ob es dem entspricht, was man im Koran und Sunna gelernt hat, wenn man selber nicht weiß, soll man die Wissenden fragen, ja, und man soll nicht alles einfach so ungefiltert und ungeordnet in seinen Kopf lassen, ja. In einem anderen Hadith heißt es auch, und die Mufassirin erklären auch diese Yuhi Ba'duhum, wie sie das einander eingeben. Das wird erklärt im Hadith, dass wenn ein Shaitan in seiner Aufrührerei des Menschen, in seiner Verführung des Menschen, ja, er gibt dem Menschen Schlechtes ein und will ihn ja irreführen, wenn er darin erfolglos bleibt, also er schafft es nicht, den Menschen selber zu verführen, ja, dann geht er und scheucht andere Menschen gegen diesen Menschen auf. Ja, er geht dann zu anderen Menschen und gibt denen Gedanken ein, die gegen diesen Menschen gehen. Und diese stehen dann auf in der Opposition des Ersteren. Ja, zum Beispiel, der Shaitan versucht dir einzugeben, hör auf zu beten. ja, oder bete schnell, schnell, lass doch jetzt, guck mal, du musst andere wichtige Sachen tun. Und ja, lass doch jetzt, kannst du im nächsten Gebet machen, dies und das? Oder lass das Gebet auch ganz, mein Gott, Allah weiß auch, dass du immer an ihn denkst. Warum musst du fünfmal am Tag beten? Das muss doch nicht sein. All diese Gedanken von Shaitan. Man bleibt fest. Ja, man sagt nein, a'udhu billah, ich muss beten. Der Prophet hat sogar gebetet. Wer bin ich dann, dass ich das Gebet lassen kann? Und. Man versucht standhaft zu bleiben. Was macht der Shaitan? Er geht zu anderen Menschen und gibt ihnen ein, das habt ihr schon gesehen, diese, die fünfmal beten. Ich glaube, die kommen sich besser vor als ihr. Die denken echt, die sind frommer als ihr. Das kannst du doch so nicht stehen lassen. Und was passiert? Menschen kommen zu dir und sagen, was machst du so? Was übertreibst du so fünfmal beten? Wir sind doch nicht im Mittelalter. Ja, wenn du beten willst, mach einmal am Abend und was soll denn der ganze Quatsch? Warum machst du das? Kommst du dir besser vor als wir? Ja, und da seht ihr diesen teuflischen, buchstäblich Kreislauf, wie das funktioniert. Und die Aufgabe des Menschen ist wirklich, sich davor zu schützen. Warum? Im Sinne von, sei geduldig damit. Und warum? Lasse sie auch im Sinne von, ignoriere sie. Das ist auch, was die Mufassirin dazu gesagt haben. Ignoriere sie. Lassen im Sinne von, lass die, schau auf, wie du damit umgehst. Nochmal, damit ist aber nicht gemeint, dass man sie lässt im Sinne von, lass die machen, was sie wollen. Das ist nicht damit gemeint. Soweit du kannst, versuchst du, das Wirken Shaitans einzudämmen. Wenn du kannst, schreib dagegen. Wenn du kannst, sprich dagegen. Wenn du kannst, wenn zum Beispiel jemand sogar kriminell wird in dieser Art von schetanischer Tat, dann versuch ihm sogar die Handschellen quasi zu legen, je nachdem, welche Art von Verbrechen dieser eben gemacht hat und das Gesetz eben zulässt, wie man mit diesen Menschen umgehen kann. Man soll natürlich gegen diese was tun. Aber warum im Sinne von sei geduldig, denn es wird es trotzdem immer geben, egal wie viel du dagegen tust. Ja, zu allen Zeiten hat es das schon immer gegeben und auch jetzt wird es das geben. Und ignorieren im Sinne von ignoriere das, was du nicht ändern kannst. Ja, das ist damit gemeint. Denn andererseits sehen wir zum Beispiel, der Prophet sallam hatte einen Sahabi, der war auch Dichter, dieser Sahabi, sehr berühmte Hassan bin Thabit, der war ein Dichter und seine Gedichte waren sehr, sehr berühmt und war eben auch Muslim und Sahabi. Und wenn die Mushrikin, die Verweigerer, Hetzverse, ja, das waren so, das gab eine bestimmte Art von Versform in der arabischen Jahiliya, und diese Poesie war darauf abgezielt, einen Menschen zu erniedrigen. So wie heute so Karikatur zum Beispiel, ja, das so ähnlich. Also man malt etwas, aber man will damit nicht nur etwas darstellen, sondern man will sich schon lustig machen über etwas. Ja, und je nachdem, wie streng das dann gemacht wird, kann es eben auch jemanden erniedrigen. Ja, dafür gab es eben eine bestimmte Versform in der arabischen Jahiliya und das haben die Mushrikin gemacht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann zum Beispiel zu Hassan bin Thabit, dass steh auf, Hassan, und sprich dagegen. Und mit sprechen meinte er damit, dass ja, mach du auch einen Vers, der eben das Gegenteil sagt, der gegen diese Sache spricht. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich tat vieles andere auch, um diesen Dingen entgegenzuwirken, aber eben auch Geduld. Und das lassen, was du nicht ändern kannst. Ja, vor allem, wenn du nicht die Macht oder die Gelegenheit hast, etwas zu ändern, wie der Prophet Sassam zum Beispiel in der mekkanischen Zeit, musste er vieles aushalten, weil er es nicht ändern konnte, weil die Zeit noch nicht gekommen war, weil Allah es ihm noch nicht erlaubt oder geboten hatte. Ja, das heißt also, je nach Situation und je nach Umstand wird sich das Umgehen damit auch ändern. Aber diese Grundprinzipien bleiben: Geduld, das muss immer sein. Und ignorieren, was man nicht ändern kann, das wird auch immer sein müssen. Ja, und die Ulama sagen auch, dieses warum, im Sinne also von utrukum, lasse sie, das wird hier auch für Tahdid gebraucht. Ja, Tahdid heißt so im Sinne von einer Drohung. So wie Allah im Koran auch sagt, warni wa man khalaqtu wahida, lasse mich und wen ich alleine erschaffen habe. Im Sinne von, lass mich und ich werde den schon bestrafen. Ja, und das ist hier also auch so gemeint, lasse diese, überlass diese mal Allah und Allah wird sich um diese schon, dieser Leute schon annehmen. Ja, also all diese Bedeutungen, gedulde dich, ignoriere sie und lasse sie im Sinne von einer Drohung. Ja, lasse diese, die werden schon sehen in dem Sinne. Ja, aber ich möchte trotzdem, ich denke, das ist für uns auch sehr aktuell, auf diese eine Aspekt der Bedeutung eingehen, ignoriere sie und gedulde dich, genauso auch, ja? Dass wirklich, wenn wir diesen Satz uns zum Motto machen, bei all unserer Aktivität, wo wir können auch versuchen, vernünftig gegen diese Dunkelheiten und Propaganda und Lügen natürlich vernünftig vorzugehen, ja? Aber dabei eben auch eine Art von Geduld und eine Art von Unantastbarkeit innerliche irgendwo aufbauen, durch diese Geduld eben. Hier, ich möchte euch ein kleines Beispiel nennen. Sagen wir mal, auf der Straße, auf der man fährt, und man will irgendwo ganz wichtig hin, da liegt ein Felsen, ja? Aber es gibt noch Platz, weiterzufahren. Jetzt gibt es den einen, der regt sich grün und blau auf und schimpft und spuckt und fährt gegen den Felsen immer wieder, weil er kann das jetzt nicht aushalten, warum das gerade auf seinem Weg liegt, und fährt das Auto immer wieder dagegen, ja, cholerisch. Und der andere sagt, ach, Felsen, blöd, schade, ist mir jetzt aber zu schwer aufzuheben, fährt drumherum, damit er an sein Ziel ankommt. Ja? Denn das, und was ist in diesem Fall eben das vernünftigere Verhalten? Und das ist, was wir lernen müssen, dass mit dem umgehen, wo Nutzen zu erwarten ist, wo kein Nutzen zu erwarten ist, wo deine Energie verschwendet wird, wo du dich selber eigentlich nur aufregst, dir selber ganze Zeit nur schadest, aber eigentlich kein fassbarer Nutzen dabei hintenrum herauskommt, das elegant und mit Geduld damit umgehen, denen überlassen, die vielleicht damit umgehen können, das auch vielleicht, ja, man hat nicht immer die Fähigkeit, mit allem auch umzugehen, und auch diese Lügen und Falschheit als das zu erkennen, was sie ist, das kommt mit viel Tamtam, ja, und mit viel Gewese, aber es vergeht so, als ob nichts gewesen wäre, ja, und deswegen müssen auch immer wieder neue Lügen produziert werden, ja, weil die keinen Bestand haben. Ja, schaut mal, in der Luft fliegt ja auch immer viel herum, in so einem normalen Wind, ja, da gibt es alle möglichen Viren, vielleicht sogar auch Bakterien, aber wer wird krank dadurch, dessen eigenes Immunsystem schwach wird, ja, der selber schwach ist, der sich selber nicht gepflegt hat, der sich selber nicht gehalten hat, der nicht selber stark geblieben oder stark sein konnte, je nachdem, kann ja manchmal verschieden sein, derjenige wird krank. Ja, aber jetzt herumlaufen und jede einzelne Virus aus der Luft rausmerzen wollen und dann erst sich raustrauen, das ist nicht unbedingt Vernunft. Ja, das ist nicht unbedingt kluges Verhalten. Ja, und deswegen auch, dass man das erkennt, dass ja, derjenige, der kein Ziel hat im Leben, ja, der selber schon, wie dieser, was ich vorhin sagte, dieser volle Charakter, der ist schon voll, ja, der sucht gar nichts, der sucht weder Wahrheit, der sucht auch nicht ja, seinen Sinn im Leben, der sucht das alles gar nicht. Der hat keinen Sinn im Leben, der lebt so von einem Genuss zum nächsten. Der ist dann auch immer auf der Suche nach neuen News. Ja? Was gibt's Neues? Neue Aufregung, ein neues Feindbild. Wen kann ich jetzt fertig machen? Ja, der sucht dann seinen Sinn in diesen sinnlosen Dingen. Ja, und derjenige, der ein großes, erhabenes Ziel vor seinen Augen hatte, Allah zufrieden zu machen, Akhira, ein echtes Leben in der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'alas, der lässt sich von diesen Dingen eben nicht beeinträchtigen, nicht ablenken von dem, was wirklich wichtig ist. Ja? Ja, dazu gibt es noch wirklich viel zu sagen, aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Nochmal, die Ulama sagen, diese Wahi der Shayatin ist also für Aufrühren, also von der Wahrheit in Zweifel erregen und von der Wahrheit wegführen und um Irre zu führen eben. Und das ist keine Wahi, die Gutes will. Natürlich, sie kommt von Shayatin, das ist ja klar. Ja, und nochmal, im Islam allgemein ist Buhtan, also eine falsche Anschuldigung auf jemanden, ist sowieso schon eine Riesensache, ist Kabira. Ist eine große Sünde, besonders unschuldige Frauen fälschlich zu beschuldigen, ist Kabira Kabira. Ja, also jetzt nicht fachtechnisch, aber ich will damit ausdrücken, wie schlimm diese große Sünde ist. Und einen Da'i, einen Propheten, ja, ein Mann Allahs, jemand, der Allahs Sache ausführt auf Erden, den falsch zu beschuldigen, seine Sache zu beschuldigen, darüber zu lügen, was kann schlimmer sein als das? Das ist eine der größten Untaten und das sind die größten Verbrecher, die solches getan haben und auch solches heute noch tun. Solche gab es und solche gibt es. Wie gehen wir damit um? Das ist die Frage. Ja? Ja, man, wie ich auch immer wieder das Beispiel euch gegeben habe, man soll nicht gegen Dunkelheiten kämpfen. Ja, das kann man nicht. Du kannst nicht mit Dunkelheiten kämpfen. Du kannst nur ein Licht anzünden. Und das kämpft dann gegen die Dunkelheit. Ja, und wie sehr ist man damit beschäftigt, ein Licht anzuzünden im eigenen Leben und auch im Leben anderer, soweit man natürlich vermag, soweit andere das natürlich auch zulassen. Also nochmal, was ist zu tun? Zu Allah zurückkehren, sich dem Schutz Allahs empfehlen, statt umherzuschauen und Schutz bei anderen Dingen zu suchen, Allahs Schutz zu suchen, sich dem wert zu machen, dass Allah auch einen beschützt, ja, dass Allah dich auch wirklich mit dir zufrieden ist und wegen diesen Dingen das Herz nicht betrüben, diese lassen, sie machen lassen auch, ja, im Sinne, ihr habt das jetzt inshallah hoffentlich verstanden, wie weit man eben vermag. Ja, das ist alles Test von Allah. All das ist zugelassen von Allah, es ist eine Prüfung. Ja, wie, das ist so eine Yuhi ba'aduhum, das sind ja Gedanken, die sie sich einander eingeben. Ja, und das ist wirklich, stellt euch mal so bildlich vor, diese Welt ist wie so ein Gedankendschungel. Ja, jeder kann sagen und sprechen, was er will. Es gibt gute Gedanken, es gibt schlechte, es gibt unerhörte Gedanken und Aussagen, wo einem übel wird, wenn man sich das schon anhört, dass so Gott, wie kann jemand sowas sagen? Und das ist wie so ein Riesenjahrmarkt oder ein Riesendschungel, ja? Und jeder kann sich alles nehmen. Ja, wenn, ja, also es ist alles da, du kannst jetzt auf dem Markt alles kaufen, was es da so gibt. Und da gibt es eben den einen, der kauft sehr vernünftig und der forscht erst nach, der dreht jede Sache dreimal um, überlegt, kann ich mir das leisten, ist das nützlich, was mache ich damit? Nicht, dass das schlecht wird, nicht, dass das dies wird. Überlegt 10-mal, bevor er etwas kauft, kauft sich nur das, was ihm nützlich erscheint, was ihm gut erscheint, qualitativ gut erscheint. Und der andere, der steckt alles ein, alles, was da gibt. Ja, wie diese Leute, Hauptsache umsonst, ja. Sobald Sachen runtergesetzt werden, kaufen die und benutzen das ganze Leben nicht. Ja, und so soll man nicht sein. Das ist eine Prüfung. Das ist eine Prüfung. Was wird geprüft? Was wählst du? Und wenn du die Wahrheit gewählt hast, wie standhaft bist du auf deiner Wahl? Wie dankbar bist du für deine Wahl? Oder lässt du dich von dem runterziehen, was andere an Falschem gewählt haben? Ja, und das wird oft so sein. Das ist ganz aktuell, das ist tagtäglich. Das wird oft so sein, jemand sitzt bei dir und redet tolle Rede und es hört sich so toll an und so gebildet und intellektuell auf dem höchsten Niveau, geht aber komplett gegen Din und Moral und gegen Wahrheit. Komplett, Katastrophe. Ja, Muslime sind schlecht und wie kann man ja Evolutionstheorie auch nur in Frage stellen, das ist doch natürlich und das ist doch angeblich bewiesen und hier bla bla intellektuell und dies und das, alles super. Und für einen Moment neigt man sich vielleicht dazu und sagt, ja stimmt eigentlich, Mensch, der hat so viel studiert, vielleicht muss er das ja echt besser wissen. Und dann, ja, diese Neigung für einen Moment und dann fasst man sich nochmal, überlegt nochmal, streift es ab und findet wieder zu sich. Das war die Prüfung. Ja, dieses bei dem bleiben, was man als wahr gefunden hat, das ist, was wirklich geprüft wird. Ja, und in all dem Schar, Waswas und Yuhi Ba'duhum muss natürlich ein Kriterium geben, wie kann ich denn jetzt gute und schlechte Rede voneinander unterscheiden? Natürlich das Hauptkriterium ist das Buch von Allah, die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, was natürlich aber auch sehr salopp manchmal gebraucht wird, ja, weil ich glaube, es gibt keine Sekte, die noch so abgeirrt ist vom geraden Weg, die nicht auch behaupten würde, Quran und Sunna ist unser Maßstab. Deswegen natürlich, das zu sagen ist sehr einfach, möge Allah uns ein wahres Verständnis von Quran und Sunna geben. Im Zweifelsfalle sollte man immer Rücksprache mit Ulama halten. Und je mehr Ulama für eine Sache da sind, desto besser. Ja, also nicht auch versuchen, ja, das Thema hatten wir schon oft, inshallah, ich wiederhole mich. Genau, also nicht überrascht sein, wenn man Üblen begegnet. Ja, und nicht komplett aus den Schuhen gehauen sein und das, oh Gott, wie konnte das passieren? Wie kann das sein, dass jemand über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam so etwas sagt? Allah hat das zugelassen, er ist nicht zufrieden damit, ist eine Prüfung von Allah. Andere bestehen sie nicht, offensichtlich, sie sind Shayatin, sie machen Schlechtes und unsere Aufgabe ist, diese Prüfung zu bestehen. Ja? Genau, und das antwortet Allah uns auch hier im nächsten Vers. Das, warum hat Allah das denn so zugelassen? Warum haben wahrhaftige Leute, Propheten vor allem, solche Feinde? وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Es hat einen Grund, warum Allah das so gemacht hat. Einer dieser Gründe wird uns hier genannt. Damit die Herzen derjenigen das Ra machen, neigen, zuneigen. Das Ra kommt von Saad, rein. Ja, und in manchen Wörterbüchern findet ihr es auch, das Saad rein, wow. Ja, da, also manchmal sind die Ulama sich nicht einig. Das kann also von beiden kommen. Das Ra, und das heißt neigen, und zwar vor allem für das Herz zum Beispiel sagt man das. Ja, also das Neigen des Herzens, dass man sich also seelisch zu etwas neigt, etwas nehmen will. Ja, wenn du dich neigst, dann heißt das, du, es gefällt dir, du willst das nehmen. Das ist wie, wenn ihr euch mit dem Körper irgendwo hin neigt, zum Beispiel um euch bückt, um etwas aufzuheben, dann wollt ihr das ja nehmen. Ja, Dasra, neigen, zu etwas hinneigen, im Sinne von, dass sie das dann irgendwann nehmen werden. Damit sich neigen dazu, zu was? zu dieser Propaganda, zu diesen Lügen, zu dem, was sie sich an prunkender Rede und an Trug einander eingeben. Damit sich dazu neigen die Herzen derer, die nicht an das Jenseits glauben. Also die glauben ja eh nicht an das Jenseits. Und solchen Leuten gefallen dann auch solche Reden. Lügnerische Reden gegen die, die Wahrheit erzählen. Damit deren Herzen sich dazu zuneigen. وَلِيَرْضَوْهُ Und damit sie damit zufrieden sind. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Und damit sie dann begehen, was sie Begehende sind. Ja, ich übersetze extra wörtlich, damit euch bewusst wird, die machen das sowieso schon. Das sind solche Menschen, die solches begehen. Weil damit ist gemeint, dass sie Schlechtes tun. Weil wer mit schiatinischer Rede zufrieden ist und wer sich dazu hinneigt, nicht an Achera glaubt, ja, wer mit solchem Übel zufrieden ist, der tut dann auch Schlechtes. Muqtarifun. Muqtarifun ist ein Nomen. Was haben wir gelernt? Ein Nomen gibt keine Zeitangabe an. Muqtarifun, das ist ihr Zustand. Das ist etwas, was sie ständig machen. Dass sie solches begehen, mahum muqtarifun, solches, was sie eben begehen. Ja, quasi angedeutet, dass sie dann eben auch Schlechtes tun. Wie zum Beispiel den Propheten s.a.w. zu verweigern. Die gehen auf solche lügnerische Propaganda ein, die eh nicht ein Interesse an Akhira haben. Und denen gefällt solche schön klingende Rede, die aber durch und durch teuflisch und falsch und voller Trug ist. Solche sind damit zufrieden. Das ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Prüfung. Was wird geprüft, wer mit solcher Rede zufrieden ist, wer auf solche Rede eingeht, wer das glaubt und annimmt und zu eigener Rede macht und wer das ablehnt und abstreift und das nicht annimmt und nicht sich davon beeinflussen lässt. Das wird geprüft. Und dafür sind wir hier auf dieser Erde. Ja? Allah hat das also zugelassen, damit Leute geprüft werden, die nicht an Akhira glauben, damit diejenigen, die nicht an Akhira glauben, noch tiefer, ja, deren Schlinge zugezogen wird, ja, ein Beweis gegen sie noch etabliert wird. Weil das ist auch so, das haben wir damals, als wir die Eigenschaft der Lüge besprochen haben, wie wichtig es für den Gläubigen ist, dass er sich von Lüge jeder Art fernhält und so weiter. Wenn ihr euch erinnert, dass Lüge und lügnerische Rede, Propaganda gehört dazu, die gefällt auch nicht jedem. Ja, Trug sagt nicht jedem zu. Ja, zum Beispiel, kennt ihr diese, wenn man manchmal das Telefon abhebt, dann ist auf der anderen Seite irgendjemand aus einem anderen, ja, manchmal auch anderen Ländern oder auch aus demselben Land, der will dir irgendwas verkaufen. Ja, oder dich zu irgendwas bringen und sagt, das ist ganz, ganz nützlich und dies und das. Manche Leute, die wollen direkt auflegen und sagen, nein, kein Interesse, tschüss. Ja, und manche sagen dann, nee, vielleicht gibt es da doch noch was und dies und das. Ja, das ist dieser Unterschied in den Leuten eben. Ja, der eine, der denkt, da ist vielleicht doch Nutzen drin und hört dann doch noch zu. Und vielleicht wird ihm später bewusst, nee, das war Quatsch, das war nix. Und der eine, der weiß direkt, da ist kein Nutzen, warum soll ich überhaupt zuhören? Das basiert auf nix, der will nur an mir verdienen und der hat kein Interesse. Ja, man neigt sich nicht mal dazu. Es gefällt einem nicht und deswegen nimmt man es auch nicht an. Andere aber, die neigen sich dazu, dann gefällt es ihnen vielleicht auch und dann nehmen sie es auch an und machen es zu eigener Rede sogar. Ja, und hier nochmal zurück zum Kontext. Derjenige, der nicht in Akhira etwas erwartet, der keine Furcht davor hat, bestraft zu werden und keinen Wunsch danach, Allahs Zufriedenheit zu finden. Das ist kein Interesse, das ist nirgendwo in seiner To-Do-Liste. Ja, das ist null Interesse daran. Für den sind solche Reden, die gegen Propheten, gegen Religion, gegen Wahrheit gehen, für den ist solche Rede interessant. Weil die gibt ihm nämlich quasi eine Ausrede, einen Grund, dass er eigentlich genau richtig handelt. Ich muss nicht nach der Wahrheit suchen. Guck mal, stimmt doch, die sagen das doch auch alle. Das bestärkt ihn in seiner Falschheit. Das tötet sein Gewissen noch mehr ab. Ja, und deswegen gerade gegen Menschen zu reden, die von der Religion sind. Da sollte man wirklich, wirklich aufpassen. Man kann kritisieren, man kann sagen, oh, da hat er was Dummes gemacht. Auch wenn jemand anderes zum Beispiel Da'i ist, man kann kritisieren. Produktive Kritik ist immer sehr gut. Auch natürlich angemessen, auf vernünftige Art und Weise, seinem Stand gemäß. Ja, ich kann nicht jetzt die Gelehrten kritisieren. Ja, die Gelehrten können sich untereinander kritisieren. Ja, also da muss man natürlich auch aufpassen, wie, was und wann und wo. Das muss alles vernünftig gemacht werden. Aber an sich, generell gesagt, ist natürlich Kritik möglich, alles möglich. Aber dass man gegen, grundweg, gegen jemanden spricht, der für die Religion redet, ja, zur Religion einlädt, zu Allah einlädt. Wem wird solch eine Rede gefallen? der selber zur Religion will? Ja, wohl eher nicht. Wessen Herz neigt dazu? Was für Menschen freuen sich, wenn sie Fehler bei religiösen Menschen entdecken? Wer freut sich darüber? Ja, wer sagt dann solche Sprüche? Ach, Hijab tragen. Mein Gott, ich kenne viele Hijab-Frauen, die machen das und das und das. Anstatt zu sagen, Astaghfirullah, Hijab-Frauen sollten sowas nicht tun. Wie traurig. Möge Allah uns alle leiten. Was tue ich übrigens? Was trage ich dazu bei, damit Leute bestärkt werden in ihrer Religion und damit sie solche Taten nicht tun? Erstmal an sich selber auch vielleicht Kritik üben, aber okay. Ja, wer freut sich über sowas, der selber nicht praktizieren will? Der selber nicht zum Beispiel Hijab tragen will? Allgemein gesagt. Ich sage nicht, es gibt immer Ausnahmen. Vielleicht ist jemand wirklich abgeschreckt von der Religion. Das kann auch sein, dass er wirklich so schlechte Vorbilder vor die Nase hatte, dass er wirklich denkt, oh Gott, das ist Religion, da will ich damit nichts zu tun haben. Das gibt es auch oft. Ja? Und der mag dann vielleicht schuldfrei sein. Aber ich rede hier von einer anderen Art von Mensch, der wirklich selber nicht aktiv Wahrheit sucht und der die schlechten Beispiele als Ausrede nimmt und sich freut daran, dass, ach, siehst du, ja, deswegen bete ich nicht. Ja, dann hör auch auf zu essen. Es gibt auch viele Leute, die essen und unglaublich schlechte Taten tun. Also das sind dann scheinheilige Gründe und Ausreden. Und das ist, was Allah uns hier erklärt. Deswegen hat Allah das zugelassen. Es gibt Shayatin, es gibt schlechte Rede. Und nur die Herzen derer, die so sind, die neigen sich dazu. Iqtiraf von Qaf Rafa, Yaqtarifu Muqtarifun, von derselben Wortwurzel, heißt wörtlich, die Rinde vom Baum abmachen. Wie zum Beispiel, wenn man Harz ernten will oder rausnehmen will. Auch für die Kruste an einer Wunde abmachen. Entschuldigung, musste ich jetzt sagen. Ja, das ist einfach die Bedeutung von dem Wort. Ja, und dann wird es eben allgemein auch Iqtarafa Muqtarifun für eine Tat tun. Ob schlecht oder gut. Allgemein. Ist ein eigentlich neutrales Wort, aber hier eben eher im Sinne von, wie diese Menschen eben beschrieben werden. Und Allah weiß es am besten. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Hier soll der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ablehnen für das oder das ablehnen, was sie, die Verweigerer, an Bedingungen, an Dingen verlangten. Ja, sie sagten nämlich oder verlangten bestimmte Dinge und der Prophet sallallahu alaihi wasallam quasi soll dem hier entgegnen. Und er soll sagen, soll ich denn, afaghayrallahi abtaghi hakaman, soll ich denn einen anderen Schiedsrichter, oder Richter eher hier auch, hakaman, Richter, als Allah begehren, abtaghi, begehren? Abtaghi kann auch übersetzt werden als streben, nach etwas streben. Also etwas wirklich sehr, sehr wollen. Ja? Soll ich einen anderen Richter als Allah begehren, streben, erstreben? Wahualladhi, wo er doch derjenige ist, das wa hier, also im Sinne von, während er doch derjenige ist. Also nicht nur und, sondern auch wo er doch. Und er ist doch. Während er doch. Ja, wow kann auch viele Bedeutungen haben im Arabischen. Wo er doch derjenige ist, der das Buch herabgesandt hat. Und zwar wie Mufassala. Deutlich dargelegt, ausführlich im Detail ausgeführt. Das ist Mufassala. Fasat Lam heißt unterscheiden, trennen voneinander auch. Und wenn etwas Mufassala ist, dann ist es deutlich, ganz klar und ausführlich. Also nicht nur so ganzheitlich und so insgesamt dargelegt, sondern in Einzelheiten deutlich dargelegt. Über falsch und richtig, Wahrheit und Unwahrheit, Recht und Unrecht. In allen grundlegenden, wichtigen Prinzipien hat Allah uns Klarheit gegeben. Ja, und jetzt nochmal zurück zu der Aya davor im Kontext. Das ist ja so, wenn jemand gegen dich eine falsche Anschuldigung macht, lügt, Trugbilder über dich aufstellt, dann sucht der Mensch natürlicherweise nach einer Lösung danach, je schneller, desto besser, und sucht jemand, der für ihn spricht. Ja? Und hier sagt Allah dann, dass nein, denkt an Allah, er ist der Richter. Er weiß, wer wahr und wer falsch ist, wer Gutes und wer Schlechtes sagt. Ja, und dann auch, wie ich vorhin sagte, der Gesandte Sassam soll eben hier auch ablehnen, was die Kuffar an Verlangen stellten, dass man eben anderes als Allah, anderes als das Buch Allahs, als Richter gelten lässt, für wahr und falsch und für Recht und Unrecht etc. Es gibt ja auch das Wort Hakim, Hakim, Richter, und hier heißt es ja Hakaman. Ja, wo ist der Unterschied? Es gibt einen feinen Unterschied. Der Hakim ist auch der Richter, ja? Aber der Hakim kann der sein, der mit Recht, mit Wahrheit entscheidet oder eben auch nicht. Zum Beispiel ein Mensch kann ja auch Hakim sein, ja? Und er kann mit Recht oder Unrecht entscheiden, weil er ist ein Mensch, er kann auch Fehler machen. Aber Hakaman ist der, der nur mit Haq und nur mit Wahrheit entscheidet. Und das kann dann quasi nur für Allah sein. Ja, und Mufassala, wie ich schon vorhin erklärt habe, Mufassala ist der, ist etwas, wenn etwas klar ist, keine Unklarheit darin ist und keine Trübung. Ja, wenn etwas so verschwommen ist und deswegen nicht ganz klar, wenn etwas Mufassala ist, komplett untrüb und so klar, dass da nichts Unklares geblieben ist. Das ist das Buch von Allah. Ja? Das Buch von Allah, was in allen wichtigen, grundlegenden Dingen uns diese Klarheit gegeben hat. Warum betone ich das immer wieder in den wichtigen, grundlegenden Dingen? Weil mir ist aufgefallen, und ich weiß nicht, ob ihr mir da recht geben werdet oder nicht, nehmt das einfach so mal als meine Meinung an, ja, könnt ihr falsch finden, wenn ihr wollt, aber dass manche, also von Muslimen, ich rede jetzt hier intern unter uns Muslimen, manchmal diese Eigenschaft haben, dass sie alle Angelegenheiten des Lebens, also wirklich die kleinsten Angelegenheiten des menschlichen Miteinanders zum Beispiel, ja, dass sie all das der islamischen Regelung insofern unterstellen, dass sie alles fatwasiert haben wollen. Also für alles eine Fatwa. Ja, ist das jetzt Recht oder Unrecht? Darf ich die Schwester jetzt anlächeln oder nicht? Wie muss ich die genau begrüßen? Ja, also jetzt jenseits von Assalamu alaikum, was ja vorgegeben ist im Islam, und von den Grundprinzipien von Freundlichkeit und Höflichkeit, will man dann genau gelehrt haben, wie lange muss ich lächeln, wie viele Sekunden muss dieses Lächeln anhalten? Ich lache jetzt bestimmt, aber wirklich, man kriegt die kuriosesten Fragen manchmal. Und einerseits natürlich schön, dass die Leute sich so dem Islam ergeben, dass sie wirklich alles nach islamischer Natur und Gesetzmäßigkeit machen wollen. Aber so sind die Sahaba mit dem Islam nicht umgegangen. Ja, und das ist auch unnatürlich. Und der Islam oder der Koran gibt Grundprinzipien vor. Ja, gemäß denen man dann selber auch irgendwo das eigene Gewissen auch irgendwo auch wachgehalten werden soll. Und aufgrund dieser Grundprinzipien, wie zum Beispiel Höflichkeit, Freundlichkeit, Gerechtigkeit ja sowieso, ja, das sind so Grundprinzipien und manche Issues, ja, manche Gelegenheiten wurden dann auch freigelassen. Das könnt ihr selber entscheiden, ja, das könnt ihr selber regeln. Ja gut, manchmal ist dann vielleicht auch Unwissenheit, dass man dann vielleicht nicht weiß. Ja, aber ihr versteht meinen Punkt. Da gibt es auch einen ganz interessanten Artikel, inshallah, wenn ihr wollt, kann ich den euch auch schicken. Der Artikel heißt auch, dass man alle Angelegenheiten des Lebens der Fatwa unterstellt. Ja, und dass das eben nicht möglich ist und nicht gewollt ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala, weil das einfach auch nicht möglich ist und auch nicht, ja, vielleicht für die Menschen auch nicht mehr lebbar wäre. Denn die Menschen sind ja unterschiedlich und Situationen sind ja unterschiedlich und der Islam ist für alle Zeiten und für alle Welten. Das nur nebenbei, ja? Soll ich denn einen anderen Hakam wählen? Mufassala also klar und, wie ich auch vorhin sagte, Mufassala heißt auch im Detail dargelegt sein. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Und diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, damit sind die Yahud und Nasara gemeint, sie wissen, dass es gewiss herabgesandt ist von deinem Herrn in Wahrheit. Also es gibt andere, die wissen ganz genau, dass es von deinem Herrn herabgesandt ist. Nochmal, Suratul An'am ist eine mekkanische Sura. Hier werden vor allem die Mushrikin Mekkas angesprochen und denen wird hier gesagt, dass es gibt dieses Prinzip von Herabsendung eines Buches. Das gab es auch früher schon, es ist nichts Neues passiert und es gibt andere, die auch schon Bücher empfangen haben und sie wissen, dass es von ihrem Herrn herabgesandt worden ist. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Und sei du gewiss nicht von denen, die zweifeln, von den Zweiflern. Mumtari, ja, das Wort hatten wir schon oft. Zweifel, man sagt auch solcher Zweifel, der Unruhe erregt, der dich unruhig macht, ja. Ja, wenn Lügen verbreitet werden, dann müssen die Leute ja entscheiden, was ist jetzt wahr, was falsch? Ja, womit soll man das entscheiden? Man braucht ja ein Kriterium. Und es wird also gesagt, dieses Buch, das Mufassala von einem solchen Herrn herabgesandt wurde, der Hakaman ist, der Richter in Wahrheit ist und der ausführlich alle Wahrheiten hier dargelegt hat. Dieses Buch soll euer Richter und euer Kriterium sein. Ja? Und zwar Kriterium auch ganzheitlich. Der Koran ist ein ganzheitliches Buch, das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja auch möglich, dass jemand kommt und eine Aja aus dem Koran, die an den Kopf wirft, die völlig aus dem Kontext gerissen ist und so für sich alleine genommen ein ganz falsches Bild malt vom Islam oder von dem, was er da sagen will. Und das ist dann auch nicht, dann hat dieserjenige nicht den Koran als Kriterium genommen, sondern er hat Dinge aus ihrem Kontext gerissen. Yuharrifuna al-Kalima an mawadi'ihi. Ja, so wie den Allah den früheren auch schon vorgeworfen hat. Und der Koran soll man als ein ganzheitliches Buch. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn jemand so kommt und nur einen Teilvers zitiert, immer sagen, bring das Buch, zeig mir die Seite, lass uns lesen, wo das steht. Was steht davor, was steht danach? Ansonsten echt sich gar nicht drauf einlassen. Ja, ich meine jetzt so diese typischen Streitgespräche. Ja, weil das ist einfach falsch. Ja, so geht man mit dem Koran auch nicht um. Und vollkommen, und hier kann auch heißen vollkommen geworden, ja, wörtlich, aber hier ist schon gemeint, dass Allahs Kalam vollkommen ist, ist ein Zustand, auch wenn es hier ein Verb ist. Vollkommen ist das Wort deines Herrn. Also wo willst du sonst ein Kriterium suchen, wenn du den Koran hast? Der Koran, der Kalima von Allah, ja, ob die Ulama sagen, Kalima ist Koran, kann aber auch die Versprechen und die Androhungen von Allah sein, Wa'ad und Wa'id, aber die sind auch im Koran drin, deswegen das eine bestätigt das andere. Ja, was will man noch mehr als den Koran an Richtspruch oder an Quelle für Wahrheit und für was richtig und wahr ist, wo doch Allahs Wort vollkommen ist, es basiert auf Sidq, Wahrhaftigkeit und Adla und Gerechtigkeit. Sidq in dem, was darin enthalten ist, an den Botschaften im Koran und Adl in jeder einzelne Hukum, das darin enthalten ist. Jeder einzelne Hukum ist komplett Adl, auf Gerechtigkeit basierend. Keine Tyrannei und kein Unrecht in keinem einzigen Hukum von Allah. Und La mubaddila li kalimatihi. Es gibt kein Abändern für seine Worte. Und es heißt ja auch Mubaddila, es gibt kein Abänderer wörtlich. Es wird keinen geben, der seine Worte abändern kann. Egal wie viel die lügen und betrügen und ein Netzwerk aus Lügen aufbauen, der Koran wird niemals verändert werden. Ich meine, ich glaube, wir müssen alle hier spüren, was Allah uns da gerade sagt und verspricht. Ja? Das heißt, du stehst immer auf der Seite des Gewinners. Das ist, was hier gesagt wird. Egal, was die Gegenpartei an Lügen und an Trugbildern spinnt. Ja, dieser Koran ist wie ein Riesenberg, an dem kleine Zwerge versuchen, mit Mini-Zahnstochern Löcher reinzupieksen. Sie werden niemals, sie werden nicht mal das geringste Loch reinmachen können. Der Berg bleibt bestehen. Sidqan wa adla. Und Wahrheit wird immer aus dem Koran geschöpft werden können. Komplette Wahrheit und komplette Gerechtigkeit. Es liegt also an uns, wie viel Wahrheit und wie viel Gerechtigkeit wir davon nehmen und in unser Leben umsetzen. Und Allahs Versprechen, wenn wir das tun, dann wird Allahs Hilfe für uns auch kommen. Wa huwa as-sami'ul 'alim, und er ist der Allhörende und Allwissende. Ja, und er sieht und er weiß über jede einzelne Lüge und Angriff und ja, all das, was wir jetzt auch gesagt und gelesen haben, weiß darüber Bescheid. Ja, wahrhaftig in dem, was darin steht, gerecht in dem, was darin entschieden wird, im Koran und allgemein in den Worten Allahs natürlich, allgemein auch komplett wahrhaftig, komplett gerecht. Ja, und was er verboten hat, ist Böses und Übles, denn er verbietet nur, was böse und übel ist oder böse und üble Konsequenzen hat. Ja, diese Tawakkul müssen wir selber auch mal wieder entwickeln. Ja, dieses Bewusstsein, dass Allahs Religion, Allahs Gesetze dieser Natur sind, damit wir das dann auch anderen weitergeben können. Ja, also nochmal, erstens die Kalima Allahs, nochmal Koran und allgemein die Worte Allahs natürlich auch, sind vollkommen. Zweitens basieren auf Sidq. Drittens komplett Adl in den Entscheidungen auch. Und viertens, es gibt kein Abändern und keinen Abänderer für seine Worte. Nichts kann dem Koran entgegengesetzt werden. Und nichts kann sich dem entgegensetzen. Und deswegen ist es das einzige Kriterium zwischen Haq und Batil, zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und nochmal, ein Kriterium ist es nicht, indem man es aus dem Kontext reißt und irgendwas zusammenbastelt an obskuren Meinungen und Dingen, sondern ganzheitlich muss es verstanden werden. Möge Allah uns solches Verständnis geben und unsere Ulama beschützen, die uns solches Verständnis auch weitergeben können. Ja, dann kommen wir damit für heute zum Schluss. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.